Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich begrüße euch alle zu einer neuen Update-Episode Nummer 20. Wir gucken uns heute an in den Neuigkeiten, Animationskino, Fortsetzung, was geht da? Es gibt Informationen zu Spider-Verse, da kommt vielleicht ein neuer Teil und oder ja, doch vielleicht, nein? Genauso wie Ant-Man, da gibt's Neuigkeiten für einen dritten Teil und dann Informationen, auch Neuigkeiten zu den größten Film- und Fernsehreihen unserer Zeit, Star Wars, Game of Thrones, was gibt's denn da Neues, was geht vielleicht auch weg, was kriegen wir vielleicht doch gar nichts zu sehen, was vielleicht schon angekündigt wurde. Und bei den Trailern wird's dann ein bisschen frischer. Neues Material zu The Mandalorian und The Witcher. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Trotzdem hier nochmal in der Sendung dabei. Ansonsten ganz neues Zeug in Form von Ethan Hawke, der sich hier ganz allein mehr oder weniger auf einen Road-Movie-Trip bewegt. Und mal ein deutscher Beitrag hier in unserer Trailer-Review in Form von Freies Land. Es wird auf jeden Fall spannend. Bleibt auf jeden Fall dran.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Eine neue Update-Folge, großes Jubiläum, Episode 20.
Wie fast in jeder Folge,
ey. Es gibt immer was zu feiern. Heute nicht nur das Jubiläum, sondern wir können auch feiern, dass sich auch in der 20. Update-Folge zu meiner Linken eingefunden hat, der liebe Ronny, hoffentlich lieb. Benimm dich, Junge.
Ja, das kommt ganz auf dich an, lieber Alex zu meiner Rechten.
Hup, hup. Schönen guten Tag. Ja, du hast
dich gerade selbst gegrüßt?
Hab dich ja draußen gegrüßt, okay. Stell mich so an. Als du es im Intro schon erwähnt hattest, dachte ich, als er anfing, mein Gott, das liest sich alles so oder hört sich alles so an, was er da sagt, als wäre es so eine Folge für Alex gefühlt.
Ja, schon. Die Gefahr
besteht. Und dann kam aber noch dieser Seitentwist mit Game of Thrones und dann habe ich schon gemerkt, das ist ein bisschen aufgeregt, ich bin gespannt. Ja. Musst du ja gleich mal noch ein bisschen drauf eingehen, ob das jetzt hier dich das alles einfach nur aufregt, Vorfreude
erregt.
Oder ob da auch gebrochene Herzen dabei sind?
Werden wir ja sehen.
Aber immer der Reihe nach.
Und auch da schwingt ja zur Not HBO mit, ne?
Immer.
Also Futter auch immer für dich gegeben.
Immer mit der Ruhe, mit den jungen Drachen. Erstmal zu den Releases vielleicht.
Ja, würde ich doch vorschlagen.
Bitte, bevor ich hier noch mich um
Kopf und Kragen. Ich verstehe.
Schlechte Witze.
Ich verstehe, nope. Ja. Mm. Also, Releases. Was kommt ins Kino? Was könnt ihr euch demnächst zum Beispiel bei den Streamingdiensten anschauen? Wir schreiben heute den 7.11.2019, lange angekündigt, vor allem in unserer letzten Review-Episode, Zombieland Double Tap. Ich habe den Titel extra nochmal geübt.
Da ist es doch. Boom.
Ab heute im Kino, an den deutschen Kinokassen, Zombieland 2 doppelt hält besser, damit ihr da nicht die falschen Tickets kauft. Jetzt habe ich es noch mal kurz so ein bisschen sacken lassen. Mm. Review-Folge. Letzte Woche hier den ersten Teil in der Review gehabt. Gerne da mal reinschauen.
Genau. Ja, wir brauchen einen zweiten Teil.
Wir kriegen den
jetzt
zweiten Teil.
Jetzt habt ihr die Möglichkeit, den zu sehen.
Wir können uns jetzt die Frage demnächst über den dritten dritten Teil stellen.
Wir sollten einfach, glaube ich, Zombieland weglassen. Ich glaube, da kommst du auf keinen grünen Zweig mehr.
Nee, das bringt mich, das ist so ein Thema, was mich erregt. Ne? Ja. Das zerreißt mich innerlich, wie Kylo Ren damals.
Ah. Oder hat's ihn zerrissen?
Oder hat's ihn?
Oder hat's ihn?
Ich fahre mal lieber fort. Wem Zombieland zu anstrengend ist, der kann noch viel anstrengenderes gucken in Form von Midway, ein neuer Film von Roland Emmerich. Auch da Woody Harrelson vertreten. Wer sich da also gerne ein Double Feature geben will mit ihm, guckt mal nach. Vielleicht klappt das ja von den Spielzeiten in eurem Kino.
Das Woody Harrelson Double.
Kylo Ren, wir haben gerade davon gesprochen.
Klingt wie ein schlechter Cocktail.
Adam Driver auch im Kino zu sehen ab heute in The Report, ein Polit-Skandal-Thriller.
Von Amazon, ne?
Von
Amazon Prime?
Amazon Prime, ja, mitproduziert. Ich weiß aber nicht, ob es in Deutschland
oder vielleicht eingekauft
also auf die Plattform dann auch kommt. Zumindest ab heute im Kino über den CIA-Geheimdienstskandal, alles nach 9-11, Folterung, was liegt da verkehrt und wer hat das Ganze aufgeklärt. Wir
hatten drüber gesprochen, dass das war so ein bisschen dubios mit dem Release-Plan. Ne, da stand ja am Ende da, und bald auch auf Streaming und
Das macht sowieso zurzeit immer schwierig. Also wir haben gleich noch ein anderes Beispiel. Es ist manchmal echt schwierig zu greifen. Ah, Kino-Release, mittlerweile sind wir ja so in so Zeiten. Dann kommt vielleicht irgendwie Prime und kauft es ein. Oder es kommt ein Film, der kommt ins Kino, aber bei uns dann erst irgendwie später auf.
Also wenn klar ist, wie die Lizenzen geregelt sind, finde ich es schön, wenn eine Tafel am Ende vom Trailer steht, wo das halt einfach geregelt draufsteht.
Und nochmal steht ein Meisterwerk.
Da kommen wir auch noch zu, mach dir keine Sorgen.
Bester Film des Jahres?
Ja, ja.
Sun?
Performance of a Lifetime.
Ja, der Zeit.
Next.
deutsches Kino vertreten. Ich ziehe hier mal los mit Der letzte Bulle. Wer kennt's nicht? Eine Serie, schon mal gehört.
Erfolgreiche Sat.1-Serie.
Ja, Sat.1. Und jetzt hat man sich gedacht, lass uns das doch mal als Kinofilm rebooten.
Genau, Chiller hat's vorgemacht. Nee, doch. Wie?
Hier. Keine Ahnung.
Til Schweiger.
Nee, keine Ahnung, wie das da war. Da bin ich komplett raus.
Die Tatortfilme, meine ich, die es ins Kino geschafft haben und dann sehr erfolgreich 30 Leute reingelockt haben.
Kannst mir.
Oder lass es 50 gewesen sein, aber das war doch, glaube ich, der Witz, dass original niemand ins Kino gegangen ist. Einfach niemand.
Das schon, aber ob es jetzt ein Reboot war oder wie es den Tatort weitererzählt hat,
das war auch so eine wird übertragen.
Ja, so das.
Ein erfolgreiches Fernsehkonzept in einen Kinofilm. Und dass sie es mit den gleichen Leuten gefühlt rebooten, fand ich auch merkwürdig, als ich gelesen habe. Ich dachte, es wäre so ein Spin, also so ein Standalone. Wir erzählen zwei Stunden euch eine Story, eine Kinoauswertung. Und
ich dachte vielleicht auch so ein Finale. Ich habe die Serie ja nie gesehen.
Die letzten Bulle-Fans können uns gerne nochmal aufklären, was genau dahinter steckt. Aber als ich versucht habe, mich dazu zu belesen und das Cover auch gesehen habe, dachte ich, das ist doch das.
Ja.
Ist doch genau das.
Ja.
Warum steht denn überall, dass es irgendwas rebootet?
Ja.
Weiß drum.
Gut. Henning Baum wieder in seiner Glanzparade. Da gerne mal reinschauen für alle Fans. Ansonsten weiterhin aus Deutschland dabei Lara. Besonders interessant, weil es ein neuer Film oder der neue Film von Jan-Ole Gerster ist. Der hat uns damals Oh Boy in die Kinos gebracht. Und das ist jetzt der nächste Film von ihm. Also 7 Jahre mussten wir jetzt, glaube ich, fast drauf warten. Tom Schilling auch wieder mit dabei. Ansonsten in der Hauptrolle Corinna Harfuch. Sieht sehr interessant aus. Diesmal nicht schwarz-weiß gefilmt, aber vom Stil, glaube ich, so eine ähnliche Richtung. Alex ist schon raus, der schielt schon auf die nächsten Releases. Bin gespannt, würde ich mir auf jeden Fall geben. Fandst du Oh Boy so schlecht? Hast du den gesehen? Oder
deswegen müsste ich ihn gesehen haben.
Ach so, du hast nicht mal gesehen. Nope. Ja, meine Empfehlung, hol dir den mal. Ansonsten
halt, stopp, wer das gesagt
hat. Ansonsten noch dabei als dritter deutscher Kandidat hier ab heute im Kino im Niemandsland. So ein kleines Ost-West-Thematik-Thema, wo sich quasi Ostfamilien andersrum, wie war denn das? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Ost und West treffen nach der Wende aufeinander. Es geht um Besitztümer, die man sich wieder irgendwie zurückholen will, die irgendwann mal annexiert wurden, etc. pp. Da kommt es zum Zwist und trotzdem kommen sich da die Kinder von Ost und West irgendwie näher.
Ah, ist doch schön.
Liebesdrama, Zwist, Ost und West, Aufarbeitung. Auch da gerne mal reinschauen. 14. November, also alles ab nächste Woche. Und da wird's richtig voll. Da habe ich versucht auszudünnen, ist mir trotzdem schwer gefallen. Ganz oben natürlich hier auf der Liste Martin Scorsese mit The Irishman. Dreieinhalb Stunden epochales Kino wird hier seit Wochen, Monaten, fast schon Jahren angeteasert.
Und von den Kritikern unfassbar gefeiert.
Ja, wir sind wieder bei den Tafeln.
Unfassbar gefeiert.
Masterpiece.
Diesmal haben es die Kritiker gesehen und bestätigen das tatsächlich auch.
Ja.
So, und ich bin sehr gespannt, ja. Ich weiß aber tatsächlich, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich dazu ins Kino gehe oder wirklich auf die Netflix-Auswertung warte, wo ich jederzeit auch mal ein Pipi-Päuschen machen kann bei 3,5 Stunden.
Das wird echt hart.
Da brauchst du Sitzfleisch, ne?
Ja, oder du leerst halt deine Flasche schnell genug aus, wer wie Alex vielleicht nicht warten kann oder nicht die Blase zusammengehalten bekommt, ab 27.11., also nur 2 Wochen letzten Endes, kommt das Ding später dann auf Netflix raus. Weiter mit dabei, hier auch ein Thema, was uns am Herz liegt. Ford versus Ferrari. Für alle Fans, die den Film entgegenfiebern, nicht wissen, wovon ich rede. In Deutschland heißt das Ding. Ja, ich mache in jeder Folge meinen Spaß drüber. Le Mans 66 gegen jede Chance.
Ich wollte unbedingt über den Trailer reden. Ich habe dich dazu genötigt, das zu tun. Und ich die weiteren Trailer, die kamen, sahen cool aus. Ich freue mich drauf. Bin tatsächlich auch geneigt, ins Kino zu gehen.
Ja, Matt Damon,
Ich sehe die beiden gerne. Sieht aus, als hätten sie da Spaß. Und die Story klingt ganz unterhaltsam.
Ja.
Einfach.
Also, im wahrsten Sinne, Ford vs. Ferrari, ein Technikrennen um die Zeit. Um die schnellste Zeit, so gesehen. Ansonsten, wer vielleicht schon in Stimmung ist, sich schon ein bisschen anfixen lassen hat von Lebkuchen und Spekulatius im Supermarkt, Last Christmas.
Ist ganz schön früh, ne?
Gewagt.
Ja, ich meine, du willst natürlich auch nicht irgendwie in Konkurrenz mit irgendwie Frozen 2 oder so gehen, dann Ende November, aber
ja. Er ist schon ein bisschen früh, muss man sagen.
Ein bisschen früh, ne? Ich bin ja schon überfordert, wenn ich jetzt aktuell einkaufen gehe und es quasi über mich hereinbricht seit gefühlt 2 Monaten schon.
Ja.
Ja, jetzt auch im Kino dann.
Genau, Last Christmas mit Emilia Clarke und Henry Golding hier in einer, ja, Weihnachtsliebesromanze. Hm. Ich fand, Clarke sieht ja ganz, ganz cool aus, spielt eine witzige Rolle in dem Film, also so ein bisschen abgerockt.
Hm.
Und findet natürlich dann aber doch irgendwie zu sich selbst.
Ja, gut, Golding sieht immer gut aus.
Golding sieht sowieso immer gut aus, genau. Ja, ich glaube, Monsette mit ein bisschen aber noch Leichtigkeit, Leichtfüßigkeit, also nicht ganz so schmalzig vielleicht.
Klassischer Date-Movie. Ich kann mir gut vorstellen,
das in 6 Wochen mal irgendwann einzuschieben. Ansonsten mit dabei, lange drauf gewartet, Booksmart, das Regiedebüt von Olivia Wilde. Wir haben
Frechheit.
Auch schon seit Ewigkeiten drüber gesprochen. Wir sind so ziemlich das letzte Land auf der Welt, was diesen Film jetzt sehen darf. Ab Mai startete der in den USA auf Netflix.
Ja, auf Netflix, das ist Netflix, der Punkt.
Netflix, Nordamerika, Südamerika, Frankreich, bla, schieß mich tot, alles rundherum in Deutschland hat den schon bekommen und wir sind jetzt neben in Österreich wirklich das letzte europäische Land.
Weil irgendjemand der Meinung war und auch von, dass Netflix sagt, ja, Kinoauswertung, statt ja, einfach weltweit irgendwie Netflix, ja. Ganz komisches Rechtekonstrukt irgendwie.
Bin ich auch nicht drin.
Ein halbes Jahr hat es halt jetzt gedauert, irgendwie seit der ersten Ankündigung, seit wir über den Trailer gesprochen haben, über das Release. Ganz komisch, weil wir hatten ihn, glaube ich, angekündigt auch für Mai, auch hier und dann.
Ja, aber wir wussten schon damals, dass er später kommt.
Ja, aber Mai, November ist halt echt.
Das ist ein halbes Jahr, das ist halt
schon
heftig. Vor
allem für einen Film, der in den USA keine Kinoauswertung erhalten hat, sondern direkt auf Netflix kam.
Ja.
Ganz komische Nummer.
Ja, auf jeden Fall eine komische Nummer. Kriegt auf jeden Fall sehr, sehr gute Kritiken, wird immer auch so eine Stufe mit Superbad zum Beispiel gestellt. Wir haben es gesagt, so vom Trailer.
Das hast du jetzt noch gesagt, um mich zu ärgern.
Ja, ein bisschen schon vielleicht. Wir haben vor der Sendungsaufzeichnung darüber geredet. Wir hatten damals zum Trailer gesagt, sieht ein bisschen so aus wie eine Mischung aus Superbad und Edge of 17. Wer auf so eine Filme steht, 14.11. kommt das Ding dann hier auch endlich in die deutschen Kinos.
Ja, wir finden das definitiv raus.
Auch mit dabei, weil wir gerade bei Österreich waren, Die Kinder der Toten, eine Romanverfilmung eines Buches von 1995 von Elfriede Jelinek. Und was soll ich dazu sagen? Das Ding lief auf einigen Festivals schon und es ist.
Lies den Satz, der da steht, dann weißt du direkt.
Ein Teil der Inhaltsbeschreibung sagt, das Werk beschäftigt sich mit der Erinnerung und mentalen Verdrängung des Holocaust.
So.
So, das als Buchvorlage nehmen mit Zombies, Untoten, Holocaust, Nazis und das alles verpackt im B- oder C-Movie-Style. 4:3,
kein Eli Roth Slasher-Film, nein.
Oh, Dios mio, das ist echt harte Kost, das muss man mögen. Und da muss man dann, glaube ich, echt standfest sein, um das 60, 90 Minuten, whatever, durchzuziehen.
60?
Was sind das für eine Zahl? Ja, ich weiß nicht, wie lange es geht. Vielleicht geht es 60, 70, 80, deshalb 60, 90, 100 Minuten. Ich weiß es nicht.
Kann dir sagen, wie viele Minuten davon ich im Kino davon sehen werde?
Ich habe eine Tendenz. Mm. Ich behalte sie für mich.
Ja.
Wer lieber ein bisschen Mainstream mag, auch ab 14.11. im Kino, Black and Blue in der Hauptrolle Naomi Harris. Ein Cop.
Auch ewig nicht gesehen.
Milieu-Szene-Drama, wo eine Polizistin korrupten Cops auf die Schliche kommt und dann Reis ausnehmen muss und dann in ihrer alten Hood unter alten Freunden Verbündete suchen muss, um da lebend herauszukommen. Vom Trailer, ja, kann man gut rauslesen, was man da kriegt, aber ich denke mal, wenn man weiß, worauf man sich einstellt, dann kann man da, glaube ich, mit dem guten Gefühl reingehen und den auch gut weggucken.
Mhm.
Weiterhin ein Konkurrent zu The Irishman, möchte ich fast sagen, was epochale Ausmaße angeht, und zwar ein Beitrag aus China. Bis dann, mein Sohn. 3 Stunden Laufzeit vom Regisseur Wang Shaxie. Eine eporale Erzählung zweier Familien, die verbunden werden über ihre Söhne, davon einer tragisch ums Leben kommt und dann die Geschichte über 30 Jahre erzählt wird. Also sieht im Trailer wirklich groß aus, sehr gut gefilmt. Man hat sehr viele Einblicke so in dieses chinesische Alltagsarbeiterleben, was ich sehr interessant finde, weil ich da immer nicht weiß.
Bei 3 Stunden relativ viel Zeit.
Ja, ich weiß aber bei China nie, was darf man da wirklich filmen? Inwiefern darf man das dann nach außen tragen, um sowas abzubilden?
Die Frage ist, wie realistisch die Porträtierung ist.
So, das kommt
auf
noch
den
dazu,
ersten Blick sagt man vielleicht, ja, das könnte gut sein. Muss man schauen. Ich habe tatsächlich noch nicht wirklich viel gehört. Also was so vielleicht irgendwie Kritikerstimmen betrifft.
Es gab ein paar Filmtafeln dazu. Die wurden eingeblendet.
Ja, Gott sei Dank. Next.
Next. Smuggling Hendrix, hier noch ein kleiner Beitrag aus Zypern. Zypern. Über einen Mann, der an der Grenze auf Zypern zwischen Griechenland und der Türkei seinen Hund wieder über die Grenze zurückholen will, weil er ausgebüxt ist und dann ein Riesenkonstrukt, einen riesigen Schmugglerplan entwerfen muss, um seinen Hund wieder über die Grenze zurückzubekommen. Sah eigentlich sehr witzig gemacht aus.
Ja, und politisch relevant natürlich, die
Thematik. Politisch relevant auf jeden Fall. Mhm. Und ja, glaube ich, eine ganz gute Basis. Ne? Herrchen versucht, seinen Hund wieder zu kriegen.
Ja, kann man vielleicht ein schweres Thema ein bisschen
leicht verpacken,
einen besseren Zugang geben, glaube ich, für so breiteres Publikum, ja.
Sah interessant aus. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie synchronisiert wird in Deutschland. Zur Not gerne mit Untertiteln gucken. Schaut euch da mal den Trailer an.
Deutliches Programmkino.
Smuggling Hendrix, auf jeden Fall. 15. November, dann hier ein paar Streaming-Sachen.
Weiter quasi.
Weiter, genau. Da kommt Klaus auf Netflix heraus oder Klaus, je nachdem.
Auch zeitig, ne?
Auch relativ zeitig, genau. Einen Tag später, Last Christmas.
Tut ja Netflix unterm Strich auch nicht weh, ne? Wenn es läuft, dann läuft's, ne?
Ja.
Es wird in der Vorweihnachtszeit einfach geguckt, wenn es da ist.
Wir hatten mal gesagt, sieht sehr gut aus. Auch da die ersten Kritiken sehr, sehr gut.
Mhm.
Und anscheinend eine Empfehlung. Weiterhin, 15. November, diesmal auf Amazon Prime, Brittany Runs a Marathon, was sehr interessant ist, auch hier in der letzten Update-Folge noch in den Releases gab, dass das Ding in die Kinos kommt, beziehungsweise kam am 24. Oktober und jetzt direkt hier auf Amazon Prime eingekauft und freigeschaltet.
So schnell kann es gehen, ja.
Da kriegst du ja kaum, da hat ja nicht mehr Britney Luft bekommen, so schnell war der dann jetzt hier auf den Streaming-Plattformen.
Ja. Ist noch am Laufen.
Die ist immer noch am Laufen, ja. Also, wer da noch gerne nochmal die zweite Runde drehen will oder den noch gar nicht gesehen hat und den interessant findet, jetzt Amazon Prime ab dem 15. November. 20. November nehmen wir noch mit, weil es ein Tag früher ist, vor der nächsten Update-Episode Frozen 2. Also die Eiskönigin Teil 2. Auch da die Trailer schon mehrmals.
Ja.
Sogar hier in der Update-Folge.
Ja, das sollte mal großflächig die Bildfläche räumen, glaube ich. Also, wenn ich ein Kinorelease wäre.
Erstens, weil es irgendwie die Straßen leerfegt, gehe ich von aus. Und ich würde vielleicht selbst nicht reingehen, weil mir der Lärmpegel wahrscheinlich zu groß wäre. Also, ich glaube, das zieht auf jeden Fall.
Geht doch in eine Spätvorstellung, da hast du auf jeden Fall keine Kinder.
Kinder und die dazugehörigen leidtragenden Eltern an.
Ich bin im Kino.
Ein Magnet.
Definitiv.
Auch gerne.
Definitiv,
das, ja. Ja, ich glaube, ihr seid abgedeckt. Haben uns ganz schön Zeit gelassen. 14. November, ein Riesentag, da ist für jeden was dabei. Oh, so viel dazu.
Ja, aber ich gönne dir keine Verschnaufpause.
Nein, wir kommen direkt zu den Neuigkeiten.
Wir müssen weitermachen.
Mensch. Ah, und wir bleiben bei Netflix Streaming-Diensten. Kurz ein Update zu El Camino, dem Breaking Bad-Film. Da hat Netflix jetzt die Statistik mehr oder weniger rausgebracht und hat gesagt, über 25 Millionen Leute haben am ersten oder über das erste Wochenende diesen Film geguckt. Und damit ist es einer der größten Erfolge der Netflix-Streaming-Plattform.
Es ist nicht der größte Erfolg, aber wir wissen, dass Netflix immer nur Zahlen rausgibt, wenn sie wissen, dass es eine dicke Nummer ist. Der Rekord liegt nach wie vor bei dem Adam Sandler Film mit 30 Millionen.
Ja, Murder Mystery oder was
Murder Mystery ist genau, mit Jennifer Aniston, glaube ich, zusammen. Also das ist die größte Nummer für Netflix bisher gewesen. Lasst es euch auf der Zunge zergehen.
Bird Box war noch relativ vorne mit dabei.
Bird Box war relativ weit vorne dabei und auch hier 25 Millionen in 7 Tagen hat sich jetzt eigentlich schon halt mega gelohnt, glaube ich.
Ja. Was ganz interessant ist, im gleichen Atemzug hat Netflix endlich mal gesagt, wie messen wir denn eigentlich Zuschauerzahlen?
Fand ich auch interessant.
Und da wurde jetzt ein bisschen transparent, dass sie das kategorisieren. Das war jetzt kein großes Wunder. Aber was gibt's für Kategorien? Und zwar gibt's drei grobe Kategorien. Zum einen sagen sie, es gibt Zuschauer, die teilen wir ein in Starters, dann in Watchers und dann in Completers. Und Starters heißt, jemand hat diesen Film für 2 Minuten mindestens geguckt oder die Serie, was nicht viel ist. Bei Watchers reden wir von 70% erfüllt vom Soll und bei Completers 90%.
Ja.
Das heißt, im Worst Case, je nachdem wie Netflix das auswertet, könnte bei dem Breaking Bad Movie El Camino könnten irgendwie, was weiß ich, wie viel Millionen Starters dabei sein.
Ja, genau. Also genau.
Die dachten, neue Folge, nee, geht mir zu lang, ich spreche.
Prinzipiell richtig, wobei ich die Unterscheidung zwischen Watchers und Completers auch so semi finde, weil ich, also wer 70% des Weges gegangen ist, macht doch da nicht aus, glaube ich. Weder, also bei einer Serie vielleicht noch eher, aber bei einem 50 Film, komisch.
Hätte es mehr Sinn gemacht noch.
Die wissen schon,
für mich.
Wozu, ja, was weiß ich. Also Netflix hat ja eh dann, glaube ich, da noch eine viel detailliertere Auswertung, aber nichtsdestotrotz ganz interessant, dass sie uns da jetzt eher überraschend für mich auch Einblick gegeben haben überhaupt. Weil Netflix hält sich immer extrem bedeckt und du bist immer auf irgendwelche Drittdienstleister angewiesen, die da selbstständig eine eigene Auswertung machen von sowas.
Ja, ich glaube, es gab auch viel Unmut in der letzten Zeit. Man hat viele Superhelden-Serien abgesetzt. Alle wussten, oder niemand wusste, warum genau und warum. Jetzt kriegt man vielleicht so einen etwas besseren Einblick.
Soweit würde ich jetzt nicht gehen.
Aber sie sagen ja selbst, sie haben noch irgendwie einen Secret-Algorithmus, der so dann Tendenzen berechnet und whatever. Sie werden schon wissen, was sie machen und sind ja bis jetzt ganz erfolgreich damit unterwegs gewesen. Was könnte vielleicht noch ganz erfolgreich werden? Tom and Jerry. Wir hatten irgendwann...
Also die Antwort ist erstmal nein und ich bin auf der anderen Seite, ich bin so froh, dass das mit den News gewandert ist. Einige Sachen sind halt einfach wichtig.
Ja.
Du musst einfach drüber reden.
Ja, eben.
Ja.
Nee, ich glaube, es gibt da wirklich in den USA vor allem eine riesige Fanbase. Ach,
scheiße, du bist ja, ich vergesse auch immer, ne, wer hier neben mir sitzt.
Ja.
Mr.
Nische ein bisschen.
Mr. Rabbit, nee, wie heißt die komische Ratte?
Hat man neulich im Trailer. Redest du gerade von Peter Rabbit?
Ja, genau,
und
die andere Ratte.
Und? Das hast du nicht gesagt.
Wie heißt er denn?
Paddington.
Ach ja, genau.
Der perfekte Film.
Genau. Ja, das ist ja deine Baustelle, ne?
Ja.
Ja, jetzt weiß ich auch, wo diese Tom und Jerry News herkommen.
Nee, keine Ahnung. Es gibt ja auch so Sachen wie Garfield, wo auch nachträglich zum Beispiel Chipmunks. Bill Murray gesagt hat. Ja, Chipmunks auch. Ja.
War da gibt auch nicht 3000 Filme von.
Ein Höhepunkt meiner Karriere. Tom und Jerry poppte plötzlich auf bei uns in der Update-Folge, wo wir nicht wussten, aha, kommt. Ich dachte, das wäre ein Hoax. Aber nein, Regisseur, Tim Story.
Wir wussten auch, genau, wir hatten ja auch gesagt, darüber gesprochen, dass Chloe Grace Moretz mit dabei ist auf jeden Fall.
Ja, aber das war alles so, also es hat sich für mich nicht offiziell angefühlt. Aber Tim Story dreht das Ding, hat zuletzt jetzt Son of Shaft bei Netflix abgeliefert. Genau, Chloe Grace Moretz ist dabei. Und eigentliche News ist jetzt, man zieht den Film sogar vor, weil man sagt, angeblich, Dezember 2020 kommt auch Dune von Warner Bros. Und falls der fehlschlägt, dann haben wir ja noch das ganz heiße Eisen im Gepäck, nämlich Tom und Jerry.
Man muss halt sagen, für den Input jetzt, Dune, der neue Film von Denis Villeneuve, der zuletzt Blade Runner gemacht hat und ein exquisiter Film, aber kommerziell so erfolgreich. Mhm. Ich glaube, deswegen versuchen sie hier noch schnell in das Fiskaljahr 2020 noch eine seichte Nummer zu platzieren, wo sie wissen, dass sie wahrscheinlich mit einem Plus rausgehen, egal wie groß das jetzt ist.
Also Tom und Jerry erst für April 2021 geplant, jetzt sogar um 4 Monate vorgezogen.
Wahnsinn, ne?
Wenn sie nicht das gleiche Dilemma haben wie bei Sonic.
Ich wollte es auch gerade ansprechen noch. Ja.
Und die Fans sagen, das gefällt uns nicht, macht's bitte nochmal neu.
Ja, ich bin auf die ersten Bilder gespannt.
Ja, das kann gut nach hinten losgehen. Toi, 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 ne, ich bin offen für alles. Wir bleiben bei Animation und zwar Spider-Verse, also Spider-Man Into the Spider-Verse, oder wie ist es im Deutschen?
A New Universe.
A New Universe. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Hier in der Review gehabt, Review 21, nagelt mich nicht fest. Ja, wir machen so viel Content, da kann man schon mal durcheinander kommen. Wir waren große
Klingt
Fans.
Richtig.
So viel kann ich schon mal verraten. Und jetzt offiziell, es kommt ein zweiter Teil. Und nicht nur das.
Genau, wir hatten ja schon drüber gesprochen, in der Review, dass sie auf jeden Fall das Universum erweitern möchten, bedeutet Spin-Off-Serien, sicherlich ein zweiter Teil, es gab ein After-Credit und alles gegeben, was man so von Superhelden-Verfilmungen kennt. Und ja, ich brauche das unbedingt in meinem Leben. Unsere Review War sehr überschwänglich an der Stelle. Zu Recht hat er auch
beiderseitig
so,
leider.
Ja, hat völlig zu Recht alle Preise abgeräumt, die es gibt. Und es wurde auch so weitestgehend schon bestätigt, dass die gleichen Kreativen wieder mit an Bord sind. Und da sind für mich alle Weichen gestellt, dass wir da wieder ein absolutes Highlight hingedonnert bekommen. Und wir wissen jetzt nicht nur, dass er in der Mache ist, sondern sie haben uns auch direkt mit einem Release-Datum versorgt. Also nicht nur ein Fenster, sondern ein Datum. Nämlich.
Ach so, ich dachte, ich habe dir die Bühne aufgemacht. Mhm. Aber ja, der 8.4.2022.
Ah, das tut weh, ne? Das tut schon ein bisschen weh.
Das ist schon ein bisschen lange hin.
Ja, aber ja. Wenn sie sagen, sie brauchen bis 23, gebt ihnen die Zeit, die sie brauchen. Ich bin gespannt, ob sie da noch, ob man auch eine Schippe drauflegen kann. Ob man einfach das Gleiche weitermacht oder ob sie dann die Möglichkeit sind, wirklich sich nochmal weiter neu zu erfinden. Ja. Weiter da dieses Experiment einfach weiterzugehen.
Da bin ich auch gespannt.
Echt, also das sind so große Schuhe zu füllen, einfach, finde ich. Ja. Wahnsinn. Ja, ich freue mich. Ich bin guter Dinge.
April 2022 vielleicht auch hier vorgezogen auf Dezember 2021? Wir werden sehen, was Sony und Co. dazu sagt. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Wo wir auch eine Fortsetzung bekommen Richtung Superhelden ist Ant-Man. Ant-Man Teil 3. Da steht jetzt fest, mehr oder weniger, Peyton Reed, der Regisseur von Teil 1 und 2, wird auch den dritten Teil übernehmen wollen. Das ist doch nicht schlecht. Frage ist nur,
wann? Genau, also wissen wir, dass Peyton Reed jetzt nicht so beschäftigt ist, wie vielleicht manch andere Regisseure im Marvel-Universum. Aber wir wissen, dass wir kennen ja die Roadmap schon für Phase 4.
Eben.
Und da taucht es nicht auf. Wir wissen aber natürlich auch, dass noch weitere Filme schon in Arbeit sind. Siehe Captain America 2, Captain Marvel 2, Entschuldigung.
Captain Marvel 2, ja.
Und Guardians 3.
Black Panther 2.
Und Black Panther 2, die natürlich alle kommen werden, aber die nicht erwähnt wurden in Phase 4. Ne? So, von daher sind die Gerüchte schon da, dass die Big Hitter, die wir schon kennen, die zweiten Teile, die Fortsetzungen, halt alle für Phase 5 kommen. Und da würde es auch Sinn machen, dann einen Ant-Man wieder zu platzieren. Der war nämlich in den letzten Phasen auch immer so der Nachzügler. Mhm. Ein bisschen. In seinen Nachrichten noch so nachgeschoben haben. Ja. Was aber ganz cool war, weil er war halt ja auch thematisch immer ein bisschen anders, ein bisschen seichter, nicht so ganz so ernst und war immer angenehme Abwechslung.
Ja, definitiv.
Und von daher, ja, ich meine, Peyton Reed hat sich da etabliert. Die Filme haben Spaß gemacht, waren kurzweilig. Und klar, wenn er da, also wenn sich das Team gefunden hat, wenn das funktioniert, dann soll er halt gerne weitermachen, klar.
Auch da bleiben wir am Ball und sobald es ein Release-Datum gibt, kommen wir da gerne drauf zurück. Wo es auch weitergeht, mehr oder weniger.
Oder nicht, oder doch.
Oder ja, oder nein, oder doch, oder nein, Star Wars.
Ja, jetzt wird's kompliziert. Die nächsten News werden alle kompliziert.
Ja, genau. Guckt euch am besten die ersten 19 Update-Folgen von uns an, dann seid ihr etwas im Bilde davon. Und zwar werden darüber berichtet, Star Wars, wir haben die aktuelle neue Trilogie, wir haben Star Wars Story Filme, Solo, Rogue One und jetzt wurden noch zwei weitere Trilogien angekündigt. Die eine von Colin Trevorrow, der direkt drei Filme machen sollte und man hat sich von Game of Thrones die Schreiberlinge da weggekrallt, Benioff und Weiss. Und die sollten halt auch nochmal drei Filme machen. Wir wussten schon gar nicht mehr, wie wollen die das denn einplanen mit dem ganzen Avatar-Kram, der jetzt auch zu Disney und zu diesem ganzen Fox-Konglomerat dazugehört. Und jetzt hat man aber gesagt, beziehungsweise Benioff und Weiss haben gesagt, das wird uns zu viel, weil wir ja zufällig auch noch einen 250 Millionen Dollar Netflix-Deal abgeschlossen
haben. Über den wir auch berichtet haben.
Und deshalb sagen sie jetzt, Star Wars können wir uns vielleicht nicht volle Kanne drauf konzentrieren. Wir schmeißen da hin.
Kann ich aus vom Arbeitspensum her natürlich nachvollziehen, aber schon als wir über diesen Netflix-Deal berichtet haben, habe ich mich gefragt, wie kannst du einen exklusiv Netflix-Deal abschließen, während du eigentlich schon für die direkte Konkurrenz Disney mit ihrem Streaming-Dienst, der jetzt an den Start geht oder an den Start gegangen ist, nicht bei uns, aber sei es drum, oder ja, an den Start geht, Wie kann das funktionieren? Also offensichtlich, meiner Meinung nach, korrigiere mich gerne, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, diese Messe, über die wir jetzt offiziell als News berichten, auch schon gelesen. Als der Netflix-Deal bekannt gegeben wurde, war doch hinter den Kulissen diese Disney-Star-Wars-Trilogie doch schon Geschichte mit denen. Oder? Das kann doch nicht sein.
Ja, es spuken ja auch schon Gerüchte rum, dass Kathleen Kennedy, also die da ein bisschen die Hosen anhat bei Disney,
da was sie hat, ja,
unzufrieden war oder dass ihr das vielleicht auch nicht so gepasst hat, dass man da jetzt einfach ein kreatives Team hat, was gleichzeitig halt auch Netflix produzieren muss.
Genau.
Oder und sich deshalb auch nicht voll drauf konzentrieren kann, ganz einfach.
Also wenn dem so gewesen wäre, dann würde mich interessieren, wie genau das Vertragsgefüge mit Disney und den Jungs aussah und wie das möglich sein kann, dass sie dann so einen Vertrag mit Netflix auch noch abschließen. Weil das sind zwei so große Verpflichtungen über so einen langen Zeitraum. Da hätte, also, oder um das Pferd mal anders aufzuzäumen, ja, wenn Netflix kommt und sagt, habt ihr Bock?
Von hinten?
Und dann sagen, das hast du gesagt. Wenn Netflix kommt und mit 250 Millionen wackelt und sagt, wir wollen euch die nächsten Jahre haben. Ja, können wir machen. Also wir müssten da aber nebenbei noch irgendwie so ein bisschen Star Wars an den Start bringen. Ach so, ihr müsst so ein bisschen nebenbei noch was anderes machen. Ja, wir geben euch trotzdem die 250 Millionen. Ist schon okay. Ja, das hätte, also auch aus Netflix-Sicht macht das keinen Sinn. Also die kriegen die Kohle bestimmt nur, wenn sie wissen, ja, unser Terminkalender, der ist jetzt frei. Also das ist schon interessant, was da im Hintergrund passiert. Ja. Und das sind halt Beträge, die da hin und her wandern. Da schlackern die halt auch einfach die Ohren. Andersrum war das, was man so gelesen hat in den sozialen Medien, als das rauskam, auch ganz interessant, weil immer noch du merkst, dass da ganz schön viele einen sehr, sehr sauren Nachgeschmack von der 8. Staffel Game of Thrones haben, glaube ich.
Wie gesagt haben, sie sind gar nicht so unzufrieden, dass die jetzt von Star Wars abgezogen werden.
Was ich persönlich jetzt ein bisschen überzogen finde, ne, nach irgendwie 7 Staffeln besten Content, nach einer Staffel, die vielleicht irgendwie nicht den Ansprüchen genug geworden ist zu sagen.
War und so absehbar, leider.
Und deswegen,
schon,
und deswegen, ja, deswegen sind die Jungs jetzt irgendwie scheiße. Oder alles, was sie machen, ist Mist. Offensichtlich ist dem nicht so. Also, Kirche im Dorf lassen. Schauen wir mal. Interessant wird jetzt tatsächlich, wie es bei Disney mit Star Wars weitergeht.
Ich bin vor allem drauf gespannt, wann gibt es jetzt einen konkreten Zeitplan für die Trilogie von Trevorrow und was passiert jetzt mit den drei Filmen vielleicht, die man jetzt den beiden hier ins Pflichtenheft geschrieben hätte, weil die sind jetzt vielleicht weg und der Disney-Chef Bob Iger hat gesagt, ja, wir haben ja gesehen, Solo und Rogue One, geile Filme, aber Einspielergebnisse waren jetzt nicht so prall.
Ja.
Das heißt, vielleicht machen wir jetzt einfach ein bisschen weniger. Weil Star Wars ist ja ein bisschen speziell. Und Zitat, less is more.
Beste Entscheidung, wenn sie das so handhaben.
Ja.
Den Markt dann nicht so zu übersättigen. Wir kriegen ja trotzdem extrem viel Star Wars mit dem Mandalorian dann.
Mandalorian steht an.
Was super ist, es gibt neue Staffeln für die ganzen Animationsserien. Zählt alles zum Kanon.
Obi-Wan Kenobi jetzt endlich angekündigt
auch
kommt.
Richtig.
Und waren vielleicht auch mal Filme, jetzt eher so als Miniseries.
Ja, wirklich. Von daher
am Start
ist, glaube ich, mehr als genug Star Wars da. Ja. Das war jetzt, dass du vielleicht auch mal ein paar Jährchen hinkommst, ohne direkt wieder eine neue Trilogie aus dem Boden zu stampfen. Und wir reden davon ja, während die letzte noch gar nicht, oder die letzte erste Saga quasi gar nicht abgeschlossen ist.
Richtig.
Das haben wir ja im Dezember noch.
Ja.
Das dicke Ende kommt ja noch.
Mhm. Aufregend.
Ja, wo wir bei den Schreiberlingen von Game of Thrones sind.
Ja, und den Stiefkindern, die da noch so waisenkindmäßig durch die Gegend laufen. Game of Thrones. Abgeschlossen, 8. Staffel, wir haben es gerade gesagt, ne, hat so eine leichte Kurve nach unten genommen, behaupte ich jetzt mal, rein subjektiv und da war schon immer der Sprech davon, hey, dann lass uns doch noch ein paar Spin-Offs und Prequels und was weiß ich alles machen.
Wir berichteten.
Auch da, immer drüber gesprochen und jetzt heißt es bei HBO, hey, House of the Dragons, direkt durchgewunken, lasst mal eine Serie produzieren, hier gibt es erste Poster auf Twitter, alle Links natürlich, was wir erwähnt haben, direkt in der Video- oder Podcast-Beschreibung.
Warum ist das interessant? Weil HBO sowas nie macht. Die haben einen extrem strengen
ohne Pilot.
Die haben einen extrem strengen Vetting-Prozess, durch den die durch diese Sachen durchgehen müssen. In aller Regel wird auch ein Pilot produziert.
Ja.
Und dann wird, wenn überhaupt, grünes Licht gegeben. Und ganz viel wird dann da auch im Keim direkt erstickt. Und das ist auch der Grund, warum eigentlich sehr, sehr häufig diese HBO-Serien extrem hohes Niveau qualitativ haben.
Ja.
So, und der wurde jetzt ohne Pilot einfach direkt erstmal durchgewunken, direkt in Serie gegangen.
Ja.
Und das ist ganz witzig, weil
Das Game of Thrones Prequel, wo wir auch schon drüber geredet haben, mit Naomi Watts in der
prominent
Rolle.
Prominent besetzt, also.
Nämlich genau jetzt dieses Schicksal erlitten hat. Da war jetzt der Pilot abgedreht, man hat das den ganzen HBO-Bossen gezeigt und die fanden es halt einfach Mist. Dann hat man gesagt, schneiden wir es nochmal um, vielleicht funktioniert es ja da. Und dann war es halt immer noch Mist. Und dann hat man jetzt gesagt, nee, ist tot, weg damit.
Das ist krass, ne?
Das ist schon heftig.
Wo man eigentlich, also ich hätte damit gesagt, Game of Thrones, eine der größten Serien der Seriengeschichte.
Ja, so eine Gelddruckmaschine.
Ja, aber eine sichere Nummer, ne?
Aber da steht man drüber und sagt, nee, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht.
Und das finde ich so ein Stück weit konsequent auch. Finde ich gut.
Ja, finde ich auch.
Man hat ja angekündigt, dass es in Produktion ist. Der Pilot wurde gemacht und hat den Ansprüchen scheinbar nicht genügt.
Mhm.
Und wie gesagt, da ganz dazu der Kontrast, die andere direkt durchgewunken ohne Pilot. Ja. Ich bin gespannt, ob das funktioniert dann für HBO einfach.
Ich bin auch gespannt.
Und für die Fans natürlich.
Ein bisschen neues Team, altbekannte Leute, aber trotzdem dabei. Miguel Sapochnik, allen bekannt als der Regisseur von Battle of the Bastards, also eine der Riesennummern bei Game of Thrones. Wird hier mitarbeiten, wird den Piloten und so ein paar andere Folgen jetzt schon festgelegt mitdrehen. Also da sind wir eigentlich schon mal, so was die Theorie angeht, auf einer ganz guten, fast schon sicheren Seite, möchte ich sagen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns überraschen lassen. Da würde ich sagen, was kommt denn noch auf HBO raus? Und zwar hier ein Thema eher wieder für dich. Es wird eine Green Lantern TV-Serie geben. Ein bisschen wie beim letzten Bullen nur umgedreht, ne? Was haben wir noch so im Petto? Lass das doch nochmal raus.
Saugeil.
Lief doch so gut.
Green Lantern, Film mega gefloppt. Animationsserie.
Ryan Reynolds.
Ja, Animationsserie gibt's dazu. Zwei Staffeln habe ich mir auf Blu-ray importiert aus den USA, weil das unfassbar gut ist, was sie da gemacht haben.
Ist das so?
Wird absolut den Comics gerecht, der Figur. Großartige Interpretation von Green Lantern. Absolute Empfehlung, diese Animationsserie ist ganz großes Tennis. Zweimal geguckt, beide Staffeln. Passiert mir original nie, dass ich das hinkriege.
Okay.
Richtig klasse. Und dass das jetzt als TV-Serie an den Start geht, bei wär ich erstmal skeptisch. Und dann habe ich gehört, ja, aber über HBO Max.
HBO, ja.
Und dann dachte ich mir, ein Glück, mein Güter, hätten wir es schlimmer treffen können. Ja. Von daher bin ich sehr, 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 sehr gespannt, da irgendwas zu sehen. Green Lantern, einer meiner absoluten Favorites, zumindest was die Comic-Interpretation betrifft, kann man super geile Sachen machen. Ryan Reynolds macht sich ausgiebig darüber lustig, dass die Kinoauswertung massiv vor den Baum gegangen ist. Schade drum, Potenzial wäre da zu dem Zeitpunkt auch da gewesen. Und ja, das Universum bietet viel zum Einsteigen und zum Auswerten. Ich schaue da sehr, sehr, sehr interessiert in die Zukunft.
Das freut mich für dich, Alex. Du hast es gerade angerissen. Wo dürfen wir es denn dann sehen? Oder auch nicht?
HBO Max in den USA. Nicht in Deutschland oder Europa.
Was ist denn da los?
Mm. Ja, genau. Ich versuche es kurz zu machen. HBO, Auswertungsrechte für HBO-Content in Europa bisher immer exklusiv über Sky. Mhm. Der Deal läuft aus. Und dann ging es darum, wird sich geeinigt, also ob und wie und wann. Und jetzt wurde bestätigt, wurde sich geeinigt. Es bleibt weiterhin bei exklusiven Auswertungsrechten von HBO-Content bei Sky für Europa. Und das mit dem Go-Live von HBO Max bedeutet, dass wir das nicht bekommen. HBO Max wiederum hat einen extrem großen Media-Blowout gehabt, jetzt vor einer Woche, glaube ich, oder ja, so in etwa, wo sie gesagt haben, was alles exklusiv bei HBO zu sehen sein wird, was die Preisgestaltung betrifft, wo viele sich gefragt haben, wie es aussieht. Und da waren auf jeden Fall so ein paar Nummern dabei, wo ich sage, nett, dass die bei euch sind. Zum Beispiel
South Park.
Mit was? 500 Millionen? Oder
500 Millionen in den Warenkorb gepackt dafür. Also das war schon ordentlich. Und ganz neu noch hinten reingerutscht, Rick and Morty.
Das tut ein bisschen weh, ne?
Das tut ein bisschen weh.
Ja,
also ich meine, wir haben es auf Netflix, aber immer so ein bisschen halt.
Aber wie lange müssen wir dann jetzt drauf
Zeit
warten?
Zeitverzögert.
Ja, wir haben es auf Netflix bisher gehabt.
Ja.
So, aber jetzt ist HBO ja direkt auch in Streaming-Konkurrenz gegangen mit Netflix zum Beispiel und HBO Max. Das heißt, aus meiner Sicht, ich persönlich wäre dann, glaube ich, interessiert, Rick and Morty so lange, wie ich kann, von meinen Konkurrenz fernzuhalten. Und ich bin sehr gespannt, was das für das europäische Publikum bedeutet, was ich hier für Wege gehen muss, um an den neuen Rick and Morty-Content zu kommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ja, ich meine, wenn du liest, ne, South Park 500 Millionen, Big Bang Theory 600 Millionen, da werden Beträge aufgerufen für diese Lizenzen. Wahnsinn. Ja, schade drum, ne?
Schade drum.
Ich bin gespannt. Ich persönlich finde die Auswertung über Sky immer ein bisschen unglücklich. Die Apps hauen nicht hin, gerade für den audiovisuellen Freund, ganz viel immer noch Probleme, alles nur in Stereo und ist alles nicht so, Preismodell, nicht meins, was weiß ich, Sky Tickets, Sky Go, whatever, ist alles irgendwie komfortabler, wenn du es einfach über Netflix machst, ne? So, warum HBO? Warum? Was ist los mit euch?
Ihr bevor du schlechte Laune kriegst, Volk. Komm, ich hol dich wieder ab, ich hol dich wieder ab. Ich würde sagen, wir gehen zu den Trailern, ja, dann geht vielleicht auch bitte bei dir wieder ein bisschen mehr der Sonnenschein auf. Wir haben es anfangs erwähnt, eigentlich hier schon in der Trailer-Revue gehabt, in den letzten Folgen, aber es gab nochmal Trailer-Updates zu The Mandalorian und zu The Witcher, also einmal Disney Plus und einmal Netflix. Möchtest du dich da nochmal kurz austoben?
Nee, ich hätte jetzt tatsächlich dich gefragt, was du davon gehalten hast jetzt von den, gerade jetzt zweiter Trailer Mandalorian.
Er spricht. Er spricht in der Tat, ja. Es kann reden, er zeigt ein bisschen mehr.
Nicht wirklich, aber ein bisschen. Aber nicht wirklich,
ja,
aber ein bisschen.
Ja, auch Werner Herzog hier wieder als Erzähler in der Runde. Man sieht ein bisschen mehr CGI im Sinne von Kreaturen, die wir jetzt auch sehen, größere Kreaturen. Sieht nach wie vor gut gemacht aus, handwerklich vor allem. Also sieht stimmig aus. Kriegt voll die Vibes auch von Rogue One. Also es ist so ein bisschen einfach schmutziger, rauer wirkt es für mich. Aber eigentlich kann ich so viel über den Trailer nicht sagen. Ich sag einfach abwarten, das Ding gucken und da nochmal eine Meinung bilden. Ganz einfach.
Ja, unbedingt. Ich fand's auch geil, genau wie den ersten.
Expliziter, also Mandalorian ab 12. November ab Disney Plus. Wir müssen anscheinend noch ein bisschen warten dann sicherlich. Bei The Witcher war es ein bisschen expliziter. Der war gefühlt, ging der irgendwie 10 Minuten, dieser Trailer.
Ja, also aber war gar nicht so lang.
Nee, irgendwie 2:30, 2:50
oder
sowas.
Ja, der war aber zügig zusammengeschnitten. Man sieht, haben da versucht unglaublich viel reinzupressen an Worldbuilding gefühlt auch schon in den Trailer auch, um dich so ein bisschen vorzubereiten, weil wenn du dich mit der Thematik beschäftigst tatsächlich, ist wäre das, glaube ich, also du musst relativ viel Exposition, glaube ich, machen dann auch in so einer ersten Folge. Was ich nochmal ganz interessant fand, dass der zweite Trailer auch nochmal explizit darauf eingeht, dass es eine Buchverfilmung ist. Nirgendwo werden die Spiele erwähnt, die den ja wirklich zu diesem Weltruhm geführt haben, um halt, glaube ich, sich auch von der Story, die sie erzählen wollen, ein bisschen da loszulösen. Und das ist, glaube ich, neu.
Aber auch.
Der zweite Trailer war jetzt das Release-Datum zum ersten Mal, glaube ich. Das war nämlich noch nicht,
Das kam vorher schon mal irgendwo angesiedelt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall 20. Dezember kommt das Ding dann auf Netflix
raus.
Ja, und was in dem Zusammenhang auch sehr witzig war, du hast gerade gesagt, viel Exposition, man muss viel erzählen. Die Screenwriter haben teilweise gesagt, ja, wir haben das auf 7 Staffeln schon mal konzipiert, das Ding.
Das ist auch spannend, genau. Oh. Also wenn nicht komplett floppt, dann hätten wir quasi eine Geschichte, die wir über 7 Staffeln gerne fertig erzählen möchten. Erstmal gut zu wissen, aber auch relativ deutlich.
Sportlich.
Ja, und gerade bei Netflix, ne, guckt euch die Marvel-Serien an, wir hatten es erwähnt. Und bedeutet aber auch eindeutig, da gehen wir mit Sicherheit mit einem Cliffhanger ins Rennen. Also da wird nichts fertig erzählt, ne?
Ja, da habe ich die Angst, dass man ein bisschen nicht in den Tritt kommt.
Das befürchte ich halt auch, ne? Weil ich hab's gesagt, wir brauchen viel Exposition, aber wenn es nur Exposition ist und es als Serie nicht unterhaltsam ist, dann ist das alles nichts.
Ja. Was ein bisschen kurzweiliger aussieht, alleine schon, weil es ein abgesteckteres Format ist, möchte ich mal sagen, und der Trailer eigentlich mehr ein Teaser ist, oder eigentlich ein Teaser ist, ist Dracula. Man macht nochmal einen Versuch, ob Bram Stokers Dracula hier auf die Leinwand zu bringen, beziehungsweise ins Fernsehen in Form einer Miniserie. Und auch hier Bildtafeln im Teaser und Trailer machen hier halten hier nicht unter der Decke, dass das von den Sherlock-Machern ist.
Ist aber auch, glaube ich, wichtig zu erwähnen nochmal, weil das ist erstmal eine Sache, mit der man sich rühmen kann.
Also Sherlock, eine Serie unter anderem mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman seit, lass mich lügen, fast 10 Jahren oder so.
Ja gut, die machen halt unglaublich lange Pausen.
Eine riesengroße BBC-Produktion, 1,5 Stunden immer pro Folge, also wirklich Filmformat, auch nur sehr wenige Folgen bis jetzt gehabt. Wirklich so eine Miniseries in waren es 3 oder 4 Staffeln jetzt mittlerweile schon? 4 Staffeln, dankeschön. Und jetzt Mark Gatiss, der den Mycroft immer spielt, und Stephen Moffat, der fast alles, glaube ich, von Sherlock geschrieben hat, haben sich hier zusammengetan und bringen jetzt Dracula hier ebenso in einem dreiteiligen Format, 90 Minuten, bei BBC raus.
Drei kurze Spielfilme. Trailer lässt schon erahnen, sehr, sehr aufwendig produziert, sah richtig gut aus.
Finde ich auch, richtig
ähnlich,
stark.
Ähnlich wie Sherlock. Die Kreativen involviert, ist eine sichere Nummer. Ich war jetzt nicht unbedingt mit, bin jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt der Meinung, dass Sherlock die unglaublich hohe Qualität halten konnte, gerade dann zum Ende hin. Jetzt dritte, vierte Staffel schwächer als erste, zweite.
Okay.
Kontroverse Meinung, aber ja.
Es wurde halt ein bisschen größer alles auch.
Ja, oh, was nicht nötig gewesen wäre. Und ich bin aber gespannt, Vampire, cool. Wenn sie nicht glitzern, noch besser. sieht dunkel aus, sieht blutig aus, sieht eklig aus, sieht cool aus. Bin gespannt. So, wie kriegen wir das zu Gesicht? Und wann?
Freudige Nachricht, BBC One auf jeden Fall. Und es soll zeitgleich auf Netflix erscheinen. Da war ich ein bisschen überrascht.
Ja, dito.
Aber bin ich auch sehr froh drüber.
Schauen wir mal, ob das auch für Deutschland gilt. Mhm. Ja, wir sind ja auch mal hier irgendwie so eine gefühlte, so ein gallisches Lizenzdorf.
Eine Insel, ja.
Ja.
Aber
bin
ja,
gespannt. Ja, bin gespannt.
Auch gespannt. Sieht gut aus. Ja. Bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Soll dann irgendwann wahrscheinlich mal langsam anrollen. Was ein bisschen schneller schon anrollt, das ist Adopt a Highway, beziehungsweise es ist eigentlich quasi schon angerollt. Und zwar ein Film, und das ist ja interessant, von Logan Marshall Green, dem Hauptdarsteller aus Upgrade, unserer allerersten.
Mhm. Also eigentlich nur bekannt als Schauspieler, auch
unsere allererste Nebenrolle, um den Satz zu wenden.
Ja, in Spider-Man. Hat er mitgespielt.
Stimmt.
Das war eine Serie,
wo
einem großen Publikum präsentiert
Prometheus.
Wurde. Ja, richtig. Oh, da ist es ja auch schlecht weggekommen.
An der Seite von Nomi Rapace.
Da kommt irgendwie gefühlt immer schlecht weg, ne?
Jetzt bei Upgrade war, also.
Findet's raus, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Zucker.
Auf jeden Fall hat er seine Auftritte.
Regiedebüt.
Abgefahren, genau. Ne? Und hat sich direkt ein eher schwereres Thema rausgesucht. Ethan Hawke, nach über 20 Jahren im Gefängnis wegen einer Bagatelle eigentlich, findet sich absolut nicht zurecht im Leben, landet auf der Straße und findet dann in einer Mülltonne ein Baby.
Ja, ein ausgesetztes Baby. Und
ausgesetztes
das gibt ihm so dem Leben irgendwie einen Sinn, den es bisher für ihn verloren hatte. Ne? Und,
er hat das eine Aufgabe, eine Zentrale im Leben, fast Lebensmut.
Genau, dass man wahrscheinlich dann Routinen auch etablieren muss und so weiter. Aber ja, gefundenes Baby ist jetzt nicht so, dass du das halt einfach mal mit nach Hause nimmst, gefühlt, vor allem wenn du keins hast. Und
es fällt auf
und niemand fragt. So, und das kommt natürlich mit Problemen. Geht der Trailer jetzt noch nicht so im Detail drauf ein, was ich gut fand, aber man hat schon Andeutungen, dass es die Tafeln sind da auch präsent.
Ja.
Und weisen dich ausgiebig darauf hin, dass du in dem Film lachen und weinen kannst. Und
glaube,
dass es eine Lifetime-Performance
von Ethan Hawke
ist. Ethan Hawke ist
sieht aber auch sehr stark aus, muss man sagen.
Ja, keine Frage. Habe ich gesehen, brauchte ich keine Tafel für.
Ob der Film das auf 90 Minuten oder wie lange der dann geht, halten kann, muss man mal sehen. Sieht auf jeden Fall sehr charmant aus, auch weil du so eine Road-Movie-Komponente auf jeden Fall drin zu haben scheinst. Möchte ich unbedingt sehen. Läuft oder lief jetzt zum 1. November in den USA an, in ausgewählten Kinos oder Video on Demand gleichzeitig.
Geht
Deutschland.
Ich glaube fast nicht, dass es eine Kinoauswertung gibt.
Nee,
könnte Upgrade-Schicksal ereilen, direkt auf Blu-ray, vielleicht Streaming.
Stockholm war einer seiner letzten Filme, auch an der Seite von Nomi Rapace, wir hatten es gerade. Kommt ab 5. Dezember auch direkt auf Blu-ray raus. Also da auch kein Kino-Release.
Ja.
Falls doch, Amazon Prime, Netflix, whatever, wir bleiben am Ball und versuchen euch das nachzuliefern. So, eine weitere Premiere in unserer Folge 20. Wir haben hier einen deutschen Trailer im Programm. Freies Land von Christian Albert. Müssen wir mal sagen, es ist immer ein bisschen stiefmütterlich bei uns behandelt, die deutschen Filme. Christian Albert, was hat er gemacht? Zum Beispiel Einstand unter anderem gefeiert mit Antikörper 2005.
Durchaus gefeiert, ja.
Durchaus gefeiert. Weiterhin dabei, wir hatten es heute schon mal erwähnt, Chiller, Off Duty 2016.
Vielleicht weniger gefeiert.
Und jetzt auf Netflix relativ groß Dogs of Berlin, also eine relativ
groß,
dick produzierte Serie. Und hat schon das nächste Projekt jetzt beim ZDF, Slowborn, glaube ich, am Start, hat jetzt aber irgendwie noch hier Freies Land dazwischen geschoben. Ein Film, auch spielt nach der Wendezeit, 1992, und porträtiert zwei Detektive beziehungsweise Polizisten, die versuchen,
Polizeiermittler,
das Verschwinden zweier Mädchen, die in den Westen ziehen wollten.
Wollten sie?
Oder wollten sie das Verschwinden zweier Mädchen halt aufzuklären.
In Im Osten.
Und das teilweise unorthodox. Irgendwo im Odergebiet angehen.
Ja. Ich bin da immer relativ kritisch, ne, den deutschen Film gegenüber. Ja. Ich muss sagen, exquisit gefilmt, tolle Einstellung teilweise, aber der Trailer tut dem Film keinen Gefallen. Also A, glaube ich, gibt da schon zu viel Plotpreis und B, wiederholen sich teilweise die Motive, ne? Also es gibt, glaube ich, dreimal sehe ich getrennt Szenen, wo die Ermittler irgendwen zusammenschlagen. Ich habe verstanden, dass seine Methoden unorthodox sind. Ihr müsst es mir jetzt nicht quasi permanent unter die Nase reiben. Aber der ganze Ton, toll gefilmt, das Grading, die Einstellung, kam ich nicht umhin, dran zu denken, dass es für mich True Detective-Vibes hat.
Ah, danke.
Und das bringt auch diese Wendezeit einfach auch mit sich. Ja, und das ist ein sehr, sehr hohes Kompliment, das ich machen kann, weil die erste Staffel True Detective ist einfach Seriengeschichte. Wer es nicht gesehen hat, kannst du mal die Brühe wieder mitbringen?
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Nee, und von daher, würde ich mir wünschen, dass das ein richtig, richtig cooles Ding ist, dass der Trailer mir nicht so viel preisgegeben hat, dass es nicht so durchschaubar ist, dass es da um irgendein, in Wirklichkeit ein Sexdelikt ist und alle nur glauben, dass sie in den Westen abgehauen sind, sondern dass da mehr dahinter ist. Es ist kein Spoiler, der Trailer gibt genau das Preis. Und ich würde mir wünschen, dass es halt eben, dass mehr dahinter ist. Und das ist eine Nummer, die ich finde, sich auch international nicht verstecken muss. Da kann ein Dark mithalten auf Netflix. Damit kann das mithalten, so rum.
Ich dachte auch so vom Stil. Und natürlich, ich spiele in der Vergangenheit, dachte ich so, was unterscheidet denn jetzt das so von True Detective? Aber du hast es jetzt selbst gesagt, weil ich es sehr gut finde. Ob es halten kann, auch vom Schauspiel. Ich weiß nicht, Felix Kramer hier in der Hauptrolle. Super geile Transformation, war vorher ein Docs auf Berlin, hat irgendwie gefühlt 50 Kilo zugenommen.
Ja.
Sich einen dicken, fetten Schnauzer wachsen lassen.
Ja, es war nicht alles. Also einige gerade von den Schlägereien waren so, da würde ich gerne, glaube ich, brauche ich ein paar mehr.
Ja.
Zeigt mir die längere Szene. Vielleicht funktioniert's.
Auch das Schauspiel an sich, ich weiß nicht, ob es over the top ist, ob die Story halt zu hoch gehangen wird.
Es wirkt ein bisschen abgehoben. Es wirkt ein bisschen stilisiert, die Figur.
Stilisiert auf jeden Fall.
Also ist kein wie sagt man denn sowas, so ein zeitgeschichtliches Ding, glaube ich.
Aber Antikörper, Chiller, Dogs of Berlin, das sind alles große Dinger. Fetter Look.
Ja, richtig.
Story,
richtig.
Inhalt.
Wie gesagt, ist sehr stilisiert. Dieses Color Grading ist auch klar an True Detective angelehnt. Ich glaube, das ist der Look in die Richtung, die sie gehen wollten. Absolut gelungen. Mhm. Hoffentlich funktioniert das als Film auch. Bin gespannt.
Ab 9. Januar in den deutschen Kinos. Guckt euch auf jeden Fall den Trailer an und schreibt uns, ob ihr auch irgendwie Vibes von True Detective oder irgendwas anderem hier spürt und ob sich das verstecken muss vor der internationalen Konkurrenz. Und damit kommen wir zum letzten Beitrag des heutigen Tages. The Banker. Ein Film mit Samuel L. Jackson und Anthony Mackie.
Ja. Apple Plus Produktion. Ganz wichtig.
Stimmt.
Apple Plus Produktion hatten wir bisher weitestgehend nur Serien von ihnen. Das jetzt eine Apple Plus Filmproduktion, die, und das ist noch viel, viel interessanter, ins Kino kommt.
Stimmt.
So, das ist also der erste Wurf von Apple, quasi sich auch im Zweifel für ein ähnliches
Distributionsmodell zu entscheiden.
Ja, und für mögliche Preise zu qualifizieren, so die Award Season beginnt ja demnächst.
Ja, und das ist halt
und so weiter. Aber ist es? So, worum geht's? Spielt 1954 und es geht darum, dass die Figur von Anthony Mackie in den USA die Idee hat, eine Bank zu kaufen, möchte da, glaube ich, das ganze Samuel L. Jackson mal vortragen, die Idee, und er erklärt ihm, ja, das ist ganz nett gemeint, aber hast du mitbekommen, dass wir schwarz sind? Wird wohl so 54, ne, semi-gut funktionieren. Und dann ist quasi die Idee, dass sie so einen weißen Mittelsmann dazwischen schalten, den versuchen aufzuschlauen, weil sie sich da jemanden gekrallt haben, der von gar nichts eine Ahnung hat.
Ja. Und von Nicholas Hoult.
Genau, von Nicholas Hoult. Und sie quasi die Fäden im Hintergrund ziehen, ist natürlich alles nur so mittellegal, basiert auch tatsächlich so auf wahren Begebenheiten. Und ich persönlich fand es gut. Was der Trailer relativ deutlich rüberbringt, ist, dass er nicht so richtig doll auf die, ne, da werden nicht die großen Violinen rausgeholt
und
auf die Tränendrüse gedrückt, sondern es ist eher cool, Die One-Liner von Samuel Jackson sind da, was ich ganz das gut fand. Der Humor kam nicht zu kurz. Das fand ich alles sehr angenehm mal zur Abwechslung, weil ich musste immer so an Green Book denken direkt. Das sind immer so ein sichere Oscar-Nummer hier. Gebt den allen den Hauptdarsteller den besten und tralala und dies und das. Ist auch jetzt nicht schlimm, nicht böse gemeint. Ich fand es mal erfrischend anders. Ich befürchte aber vielleicht, dass dadurch eben so eine gewisse die Message, die sie vielleicht rüberbringen, sich dadurch ein bisschen verwässert vielleicht.
Ich glaube auch, dass sie sich da gegenseitig ein bisschen aushebeln. Also ist es jetzt stark genug auf Oscar getrimmt, weil es so ein altes Thema rausholt hat und so soziale Aspekte, die heute auch noch aktuell sind, anspricht? Oder ist es eher so eine coole Ocean's 11-Nummer?
Ja.
So, und deswegen macht man da so einen Spagat und landet man dann trotzdem irgendwie auf der Schnauze im Worst Case oder funktioniert es ganz gut.
Genau, deswegen weiß ich nicht, also für das, was es ist, finde ich, funktioniert es gut, aber ich weiß nicht, was Apple Plus mit der Kinoauswertung an der Stelle dann vorhat. Ja. Ne, statt zu sagen, ja, hier ist halt, Plattform ist neu, boom, Spielfilm mit dickem Cast, so wie es halt alle anderen gefühlt auch machen.
Naja, ich denke mal auf jeden Fall halt, ja, Oscar-Rennen. Einfach mal mitgeben.
Ich bin gespannt. Also ich fand, es sah gut aus. Mhm. Ich glaube nicht, dass es halt das, was aktuell gut geht in solchen Preisverleihungen, dass dafür genug da ist, dass es ankommt. Aber
ja, Green Book, auf jeden Fall.
Ja, aber Green Book war halt eben diese.
Ja, gut, es war halt noch ein bisschen stärker. Ja,
genau, da war auch viel Humor dabei.
Ja.
Verstehe mich nicht falsch, aber vielleicht war auch der Trailer irreführend zu The Banker. Keine Ahnung. Mhm. Ne?
Müssen wir uns überraschen lassen.
Ja, gut, also es sah erstmal gut aus, ne?
Apple Plus bringt das Ding am 6. Dezember in die US-Kinos. Hier für Deutschland habe ich noch nichts gefunden, wann der dann kommen soll. Spätestens dann irgendwann mit Apple Plus.
Ja, vielleicht Apple Plus ist ja
Premiere. Who knows?
Ja, an den Start gegangen schon. Auch in Deutschland.
So. Dann nehme ich das zurück, dann war es keine Premiere. Dann kommt es vielleicht irgendwann nach. Auch in den USA weiß man noch nicht, wann es auf dem Streaming-Plattform
also ist. Auf der Streaming-Plattform Ding, ne? Also Apple Plus weltweit an den Start gegangen, aber für diesen The Banker-Spielfilm gibt es nur einen Kino-Release bisher. Interessante Ansätze, die sie immer fahren. Wo ist die Endtafel, wo alles da steht?
Gott, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Masterpiece ist oder nicht. Egal. Ich kann den Film nicht einsortieren.
Wir haben immer eine Tafel unter dem Video.
Ja, ihr findet alle Links, Videobeschreibungen, über alles, was wir geredet haben, Verweise in der Podcast- und oder Videobeschreibung. Alles natürlich, nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, hier bei YouTube, wenn ihr uns gerade zuseht. Ich habe eine witzige Pose gemacht für alle, die uns gerade nicht zu sehen und uns als MP3 im Ohr haben oder bei Spotify im Abo lauschen. Wir freuen uns über jedes Abonnement oder über jeden Like in den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag
NSRT Podcast
mit dem Hashtag
NSRT Podcast.
Und der Link zum Domshop.
NSRT, weiß ich nicht, vielleicht NSRT Podcast, man weiß es nicht, aber der Link ist auf jeden Fall auch unter der Videobeschreibung.
Alles, zum Domshop. Das große Konglomerat. Boom. Ja. Ihr kommt fast nicht vorbei.
Update 20 im Kasten.
Im Kasten, ja.
Ehrlich.
Wie immer, hat Spaß gemacht. War diesmal andere Gewichtsverteilung, würde ich sagen. Ja. Sehr viele Releases, sehr viele News.
Ja.
Bisschen wenige Trailer in den letzten zwei Wochen.
Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen, falls ihr es euch besser einteilen wollt. Wir haben auch immer hier alles in Kapitelmarken gegliedert oder so. Es gibt wegen mir direkt zu den es gibt wegen mir direkt zu den Trailern.
Ja.
Wenn euch das News-Segment oder die Releases zu lang sind.
Ansonsten
in einer Woche neue Review.
Ich bin gespannt.
Ui, was haben wir uns da noch wieder überlegt? Gibt einen Weg rauszufinden. Dranbleiben. Ich danke dir. Ich danke euch da draußen.
Da kommt noch was.
Sikowski.
Bis dann.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.